Nach den Razzien am Freitag haben die Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehle gegen 12 Mitglieder und Unterstützer der mutmaßlichen rechten Terrorzelle erlassen. Wie kam es denn zu diesem Zugriff, beziehungsweise was ist denn bisher über den Anlass und über die Gründe dieses Zugriffs bekannt?
Also ich muss erst mal sagen, es ist ja erst am Freitag passiert und man sieht so ein bisschen, wie der Ablauf auch war, dass, glaube ich, auch die Bundesanwaltschaft so ein bisschen überrascht war vom Verlauf. Das heißt, ich habe im Moment nicht allzu viele eigene oder exklusive Informationen dazu. Ich kann aber ein bisschen zusammenfassen, was gerade online und in den Zeitungen schon zu sehen ist und das so ein bisschen einordnen. Das macht, glaube ich, Sinn. Und würde da mal beim Verlauf am Freitag beginnen. Es gibt mittlerweile drei Presseerklärungen der Bundesanwaltschaft, also Generalbundesanwaltschaft. Und das ist ganz spannend, weil in der ersten wurde von Durchsuchungen gesprochen und auch am Freitag im Laufe des Vormittags war auch die Rede von Durchsuchungen bei insgesamt 13 Personen in 6 Bundesländern und dass es bis dahin noch keine Festnahmen gegeben habe oder hätte. Im Verlauf des Tages wurde dann von Festnahmen gesprochen und am nächsten Tag von Haftbefehlen. Das zeigt schon, dass auch die Generalbundesanwaltschaft, die ja die Ermittlungen geführt hat, nach den Kenntnissen, die am Freitagmorgen vorlagen, davon ausgegangen ist, dass es darum ging, dass so eine rechtsterroristische Gruppe sich gegründet hat, aber offensichtlich erst im Laufe des Tages nach den Durchsuchungen, also bei dem, was sie dort alles gefunden haben, beschlossen hat, oh, die Planung oder die Struktur dieser Gruppe ist tatsächlich so konkret, dass die Leute festgenommen werden müssen und dann am nächsten Tag sind sie alle im Haftrichter vorgeführt worden oder Haftrichterinnen und alle sind in Haft. Das heißt offensichtlich, dass das, was gefunden wurde in den Wohnungen, die eher losen Vorwürfe einer Gründung einer terroristischen Organisation so stark verhärtet hat, dass jetzt 12 Leute in Haft sind. Das finde ich eine spannende Entwicklung oder einen spannenden Fakt, weil es offensichtlich so ist, dass die Ermittlungen vorher ergeben haben, dass es gibt ja das jetzt in verschiedenen Presseveröffentlichungen, dass es quasi online eine Struktur gab, die sich entwickelt hat und online eine Radikalisierung, das haben wir schon mehrfach erlebt, nicht zuletzt beim Attentäter von Halle und dann aber reelle Treffen und am vorgegangenen Wochenende offensichtlich ein Treffen gab dieser Gruppe, die sich bundesweit getroffen haben und dort konkrete Verabredungen beschlossen haben und es offensichtlich dann so war, dass eben von einer weiteren Entwicklung dieser Pläne ausgegangen werden musste, aber erst im Laufe der Ermittlungen oder der Durchsuchung in den Häusern klar geworden ist, dass es doch schon sehr viel weiter fortgeschritten ist. Also da ist die Rede von scharfer Munition, von selbstgebauten Waffen, von Handgranaten und so weiter und so weiter.
Ja, wenn du das alles anführst, diese Beispiele und auch den Fakt, dass es bereits ein reelles Treffen gab, dass diese Menschen sich bereits im Vorfeld im Internet vernetzt haben, würde mich die Frage interessieren, was sind denn das eigentlich für Personen, die dahinter stehen und aus welchem Umfeld kommen sie denn politisch?
Ja, das Spannende ist, ich kann jetzt nicht zu allen 12 Leuten was sagen, weil natürlich nicht alle Namen bekannt sind. Wir haben aber, es gibt ja zumindest nach jetzigem Stand Klarheit, wer diese 2 Personen aus Sachsen-Anhalt sind. Und da ist es möglich, ich habe mir gerade das Facebook-Profil des einen angeschaut und das ist schon spannend. Also es ist relativ aufschlussreich, was man dort sieht und vielleicht nochmal einen Schritt zurück ganz kurz, das, was im Prinzip passiert ist. Also wir haben ja so eine Razzia gegen rechtsterroristische Gruppen, solche Razzien oder Ermittlungen hatten wir in den letzten 2,5 Jahren, ich gehe jetzt mal ganz grob, 5 bis 6 Mal gab es ganz unterschiedliche Gruppen vom Ku Klux Klan über irgendwelche Fantasienamen und so. Und ähnlich war dabei immer die Struktur, dass es sich um einzelne Personen handelte, die über größere Abstände, also in mehreren Bundesländern, sich teilweise komplett nur online verbunden haben, beziehungsweise auch Sachen ausgetauscht haben, sich radikalisiert haben und dann mal mehr oder weniger, in manchen Fällen gab es reelle Treffen, in manchen gar nicht. Das heißt, es ist da zumindest am Freitag noch vergleichbar danach aus. Es ist eine Gruppe, die im Internet unglaublich großkotzig die Revolution und sonst was erklärt und nicht ganz klar ist, das ist nämlich genau das Problem, ich glaube, das lag dann am Freitag auch vor, nicht so ganz klar ist, wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen der Radikalisierung, der Verbalisierung von Gewalt und Gewaltfantasien und Umsturzfantasien und wo kippt das, wo muss man dann davon ausgehen, dass das irgendwie umgesetzt wird. Das ist ja eine Frage, die das ganze Land oder vor allem die Behörden nach dem Anschlag in Halle am 9. Oktober ganz unmittelbar beschäftigt, weil es dort offensichtlich nicht sichtbar war. Und hier ist es ganz spannend, wenn man sich das Facebook-Profil dieses einen Menschen, dieses einen Festgenommenen aus Sachsen-Anhalt anguckt, dann ist das tatsächlich wenn man jetzt zum Beispiel in die Gefällt mir, gibt es ja immer diese Spalte bei Facebook, dann ist das das üble, also stimmt beides, Sammelsurium, was bei fast allen, also es gibt ja so einen rechten Typus, bei allen fast gleich ist. Also es fängt an mit Nacktbildern von Frauen, mit Bildern von muskelbepackten Typen als Bodybuilder, dann geht es durch von irgendwelchen rechten und neonazistischen Musikbands, böse Bubenclubs, die AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt taucht dort auf, die NPD auch. Das heißt, das ist so eine Mischung. Und das ist, wenn man sich das den Spaß mal antut, sich so verschiedene rechte Profile anzugucken, ist das so ein Durchschnittstyp. Also kann man sagen, hat mich dann auch nicht gewundert, auf einem Bild gibt es dann auch noch ein Kind und zwei Kampfhunde, die dort eine Rolle spielen. Also man hat so den Eindruck, diese Typen erfüllen zu fast 100% ein Klischee, was sie sich selber von sich irgendwie aufbauen. Deshalb ist das dann auch wieder das Problem, wenn ich dieses Ding am Freitag gesehen hätte, dieses Profil, hätte ich gesagt, naja, so ein üblicher Spinner aus den Kreisen und der ist bestimmt in seinem Alltag auch gewalttätig, aber ob er jetzt in der Lage ist oder ob er jetzt potenziell einer dieser Kandidaten wäre, bei dem das kippt und der sich sozusagen in so einer rechtsterroristischen Gruppe irgendeine Rolle sucht und dabei ist, Anschläge zu planen, das hätte ich an dem Punkt nicht sagen können.
Ja.
Und das macht genau das Problem aus. Also wir haben sozusagen Dutzende, Hunderte, Tausende solcher potenziellen Täter. Und die Frage ist, die ich gerade nicht beantworten kann, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, wann wird daraus eine reelle Gefahr und wann ist es wichtig, dass in dem Falle die Polizei ja offensichtlich rechtzeitig oder die Geheimdienste rechtzeitig zugegriffen haben und erkannt haben, dass da eine konkrete Planung mit konkreten Waffen offensichtlich schon stattfand.
Diese Planung hat ja tatsächlich stattgefunden. Es waren ja Anschläge auf Moscheen, PolitikerInnen und Asylsuchende in Deutschland vorgesehen. Da frage ich mich, was für ein konkretes Motiv oder Vorhaben steckt denn jetzt tatsächlich nun dahinter und inwiefern reiht sich das in so eine gewisse Kontinuität ein, wie Sie das schon angeschnitten haben, mit beispielsweise dem Anschlag von Halle?
Naja, das Spannende ist, der Anschlag von Halle hatte ja, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ja vordergründig ein antisemitisches Motiv. Also der Täter hat ganz offen erklärt, er will möglichst viele Juden umbringen. Gleichzeitig in seiner Veröffentlichung, die es dann gab, war auch die Rede von, er hat vorher auch überlegt, ob er ein linkes Zentrum angreift oder ob er Muslime oder andere Ausländer angreift. Das heißt, und dann findet sich da auch noch so eine frauenfeindliche Stelle drin, dass die Frauen ja an allem schuld sind, beziehungsweise die Juden. Also es ist so ein komischer Mischmasch. Und da haben wir im Prinzip eben schon die klassischen Feindbilder, die sich in dieser Szene immer wieder finden. Es geht gegen die Veränderung der Gesellschaft, gegen Gleichstellung von Minderheiten, Gleichrechte für Frauen. Das ist ganz wichtig. Dann natürlich ein ganz tief sitzender Rassismus, der gegen alles, also auch da findet man jetzt wieder auf dem Facebook-Profil das, was man immer findet, so witzige Filmchen, also witzige Anführungsstrichen über Minderheiten, über schwarze Menschen und sowas. Und das Ganze spielt mittlerweile natürlich eine ganz zentrale Rolle, so ein antimuslimischer Rassismus. Also der Islam, Muslime in Deutschland eignen sich offensichtlich wunderbar als Feindbild, hinter dem sich Leute auch zusammenfassen finden können. Nicht umsonst hat ja Pegida seit mittlerweile, wie viele sind es, 5 Jahre, trifft sich unter dieser Verschwörungsfantasie, das Abendland würde in Dresden übernommen werden von Muslimen und sowas alles. Und das sieht man, die AfD propagiert antimuslimischen Rassismus, das machen die Hardcore-Nazis schon lange. Und deshalb ist es eben auch nicht überraschend, dass eigentlich ein ähnlicher Tätertyp oder eine ähnliche Vorgehensweise offensichtlich in dem einen Fall es um einen Anschlag auf eine Synagoge geht und im nächsten Fall werden dann Anschläge auf Muslime, auf Moscheen geplant. Das klingt erstmal nach einem Unterschied, ist es aber nicht. Es geht im Kern darum, Menschen, die nicht in dieses Weltbild passen, die von diesen Tätern, von diesen potenziellen tatsächlichen Tätern als deutsch, als biodeutsch, als hierhergehörig interpretiert werden, die anzugreifen, zu verunsichern, das spielt ja auch in dieser Gruppe eine ganz wichtige Rolle. Es sollte durch diese Anschläge bürgerkriegsähnliche Szenen entstehen, eine Situation, in der quasi das Gewaltmonopol des Staates, die Ordnungsmacht so durcheinander ist, dass es zu einer Art Umsturz kommt. Und diese ganzen Fantasien findet man innerhalb der rechten Szene von der AfD bis hin zu militanten Neonazi-Strukturen. Und das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, der dort von der alten bis hin zur sogenannten neuen Rechten überall eine Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, auch die tatsächliche Gefahr, die dahinter liegt.
Und die tatsächliche Gefahr, die auch noch quasi noch mehr dahinter liegt und was sich ja auch anhand dessen, dass sie sich in einer Gruppe organisiert haben, ja auch quasi aufschlüsselt, ist, dass es ja bewusst keine Einzeltäter sind, also oder dass dieses Narrativ dieses Einzelgängers, Einzeltäters, Lone Wolf sozusagen, da nicht greift. Und da frage ich mich, wie war denn diese Gruppe generell geografisch vernetzt sozusagen?
Na, geografisch handelt es sich um sechs Bundesländer, also zumindest nach dem, was bisher zu lesen ist. Es gab ganz offensichtlich, das sieht man auch bei Facebook, zwischen den zwei Personen, die hier aus Sachsen-Anhalt festgenommen wurden, es ist ja offensichtlich noch lange nicht klar, ob das jetzt alle sind, also wenn man sich hier dieses Facebook-Profil anguckt, dann ist der Täter oder potenzielle Täter sehr offen mit seinen Gewaltfantasien und sowas umgegangen und da gibt es viel Zuspruch und viel Likes und sowas alles für diesen ganzen Quatsch und das heißt, die beiden Täter, die aus Sachsen-Anhalt festgenommen wurden, die kannten sich, die waren eng verknüpft. Es gibt ja auch Bilder, dass sie zusammen im Januar bei einer Nazi-Demonstration in Magdeburg waren. Und so ähnlich kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Also das ist meine Interpretation, das sind jetzt keine Fakten, sondern ich gehe davon aus, dass es sozusagen immer Leute gibt, die regional enger zusammen sind und sich dann überregional in so einem Kreis zusammengefunden haben. Da spielt eben auch diese sogenannte Viking Security eine Rolle, von der es hier regionale Ableger gibt. Ich kann mir vorstellen, dass die Struktur auch darüber gelaufen ist. Und dann ist es auch oft so, das haben wir in den letzten Jahren oft gesehen bei solchen Razzien, wo man sich dann immer wundert, wieso sind da Leute aus Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen und so dabei. Das ist aber auch nur eine Vermutung, dass ganz oft so der Ost-West-Transfer, also Leute aus dem Osten, die früher irgendwann mal in den Westen gezogen sind, um dort Arbeit zu finden, dann teilweise Bekannte oder Verwandte, dass die oft in solchen Strukturen eine Rolle spielen. Also dass an irgendeinem Punkt, will ich damit sagen, doch direkte Bekanntschaften eine Rolle spielen, dass genau dieser Kreis von Leuten sich irgendwie zusammengefunden hat. Weil einfach wahllos online zu gucken, wer teilt jetzt dieselben Sachen, das reicht offensichtlich nicht aus, um dann so eine Gruppe zu gründen, die sich dann eben auch reell trifft.
Ja.
Also es ist komplizierter, aber ich glaube, da dürfte noch einiges in den nächsten Wochen und Monaten in den Ermittlungen rauskommen. Spannend ist ja die Frage, was kommt dabei raus, weil es, wenn man nach 1, 2, 3 Wochen dann manchmal nach solchen Razzien nachfragt, was ist denn jetzt eigentlich passiert, was ist denn eigentlich der Stand der Ermittlungen, dann ist meistens so ein großes Schweigen. Das öffentliche Interesse ebbt dann meistens nach so einer spektakulären Meldung relativ schnell wieder ab und man gewöhnt sich so ein bisschen dran, bis es dann die nächste Razzia gibt gegen die nächste Gruppe, die dann wieder ähnlich absurde und menschenverachtende Pläne hatte. Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, jetzt auch in eurem Fall Korax dran zu bleiben und diese Fragen einfach auch zu stellen. Vielleicht, wenn der erste Fokus auf die Nachricht vielleicht schon weg ist.